Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und ich darf jetzt den Parteivorsitzenden der noch nicht existierenden Partei herzlich begrüßen zu meinem privaten Sommerinterview, Friedemann Karik.
Ah ja, vielen Dank.
Du musst Möwensounds machen.
Ja. Vielen Dank, Frau El-Wasil. Das ist hier quasi die Currywurst in den deutschen Podcast, der Kraftriegel aller Kopfarbeiter. Der kostenlose Test eurer Diskurshoheit. Hier ist Pipa Powerplay mit der einzig wahren Politik-Journalisten, Journalistin, Journalisten-Darstellerin Samira El-Wasil. Wir sind fast in alte Muster zurückgefallen mit dieser Begrüßung. Aber es ist okay, weil es ist die letzte Episode vor unserer großen Sommerpause. Und es ist gewissermaßen eine Sonderfolge, wie Samira es schon angekündigt hat, des Piratensenders. Und zwar in Form eines fiktiven Interviews mit einer Spitzenpolitikerin. Wir interviewen uns quasi gegenseitig.
Ja.
Du als Ex-Kanzlerkandidatin der wunderbaren Partei, die Partei, kennst das Game aus dieser Seite ja schon. Ich noch nicht, aber ich bin natürlich wie jeder weiße deutsche Mann davon überzeugt, dass ich der beste Kanzler aller Zeiten wäre. Und ich glaube, am Anfang müssen wir kurz erklären, wie wir auf diese seltsame Idee kommen, oder?
Mhm. Genau. Es war ja so, es gab ein sehr bemerkenswertes Gespräch, ein Sommerinterview, was Shakuntala Banerjee geführt hatte, eben mit dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck am Sonntag fürs ZDF im Rahmen der berühmt-berüchtigten Sommerinterviews, auf deren Form wir vielleicht später noch eingehen werden. Und es hat, ich sage mal gelinde gesagt, dich mit gemischten Gefühlen zurückgelassen, dieses Gespräch.
Mich oder dich?
Dich.
Uns.
Uns, ja.
Dich auch.
Ja, aber mein kathartischer Sendimpuls war weniger sichtbar.
ich war einfach in so einem seltsamen Zustand zwischen müde und wach und verzweifelt. Und dieses Interview wurde in dieser Woche von allen Seiten besprochen. Frau Banerjee hat sich dann auch selber nochmal auf Twitter zu Wort gemeldet, was wir, glaube ich, beide sehr gut fanden, um auf die Kritik zu antworten. Und wir werden natürlich jetzt in der kommenden guten Dreiviertelstunde auch über unsere Kritik an diesem Interview sprechen. Sonst wären wir nicht hier. Aber wir haben uns eben eine Regel gesetzt. Keine Kritik ohne besseren Vorschlag. Ah, übrigens, falls man im Hintergrund übrigens eine Glocke läuten hört, dann bedeutet das, dass ich in Vorauseilung unseres vielleicht kommenden Kanzlers Armin Laschet schon mal in den Vatikanstaat gereist bin, weil ich überzeugt davon bin, dass seine erste Auslandsreise dorthin geht und hier auf ihn warte. Und deswegen läuten manchmal die Glocken, das könnt ihr einfach ignorieren. Wann immer wir jetzt eine Frage dieses Interviews oder eine thematische Schwerpunktsetzung oder auch nur ein einziges kleines Wort kritisieren, verpflichten wir uns hiermit feierlich, und das müssen wir beide schwören, Samira,
ja,
zumindest laut darüber nachzudenken, was wir denn besser gefunden hätten oder besser gemacht hätten, wenn wir es denn könnten. Denn eins ist ja klar bei aller Kritik, einen Spitzenpolitiker wie Robert Habeck in dem Fall zu interviewen in 20 Minuten, der mit Jahrzehnten an Erfahrung da einmarschiert, der sehr, sehr gut vorbereitet ist, der ein ganzes Team um sich hat, um sich darauf vorzubereiten. Und der natürlich in diesen 20 Minuten nichts anderes will, als die gestellten Fragen entweder zu seinem Vorteil zu beantworten oder am besten dann vielleicht gar nicht zu beantworten. Das ist nicht einfach. Das ist ein schwerer Job. Und das dann auch noch ausgewogen, kritisch, trotzdem auf eine Art zugewandt oder sympathisch hinzubekommen, das nötigt mir schon großen Respekt ab, wenn das jemand schafft. Gut, okay, das war der Disclaimer. Und wir werden am Ende dieses Podcasts dann entscheiden, wann du beim ZDF anfängst als Sommerinterview. Jetzt aber, was hast du denn gedacht? Ich habe dir das Interview am Sonntagabend geschickt und habe gesagt, du musst es gucken. Was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
Meine ersten Assoziationen waren tatsächlich, dass beide auf unterschiedlichen Systemen irgendwie kommunizierten, beziehungsweise beide unterschiedliche Priorisierungen an den Tag legten. Und das war ein kommunikativer Konflikt im Rahmen des Interviews. Und auch im Rahmen der Form möchte ich anmerken. Es war nicht nur rein handwerklich auf eben die Interviewführung von Banerjee zurückzuführen, sondern ich glaube, es war auch formbedingt oder formal. Aber darauf komme ich gleich zurück. Wir hatten einen Habeck, der eine gewisse, wie soll ich sagen, Klimadringlichkeit als Thema, als Agenda-Thema mitgebracht hatte, auch in Bezug auf den IPCC-Bericht, der eben hochaktuell mit wahnsinnig brisanten Informationen aufwartete, die wirklich die gesamte Menschheit sozusagen betreffen. Ich muss beziehungsweise so pathetisch aufgeladen tatsächlich ausdrücken. Und auf der anderen Seite hatten wir die politische Interviewerin und Journalistin, die natürlich auch erstmal auf parteipolitisches Geschehen national eingehen wollte, meint aber auch Ländergeschehen, meint auch Performance, meint auch Handlungsweisen. Und dementsprechend wirkte es so, als würden diese beiden Systeme irgendwie nicht zueinander finden. Und er wurde immer genervter und gereizter, versuchte seine Punkte zu setzen, die ihm am Herzen lagen. Sie unterbrach ihn die ganze Zeit, um wiederum ihre journalistische Agenda voranzubringen, nämlich herauszufinden und abzuklopfen, was sind die Grünen für eine Partei, sind sie gewappnet, tatsächlich so viel Macht zu übernehmen, wie sie vielleicht dann werden sollen. Sind sie geeignet und sind sie, oder anders, durch ihre Arbeit wollte sie natürlich auch die Kandidaten für den Zuschauer, stellvertretend für den Zuschauer, abklopfen. Das heißt, ich glaube, es war nicht nur eben so eine persönliche Agenda als Journalistin, sondern tatsächlich auch ihr Anspruch, erstmal die Sachen abzufragen, von denen sie denkt, dass ein Publikum sie als relevant und wichtig erachtet. Aber es hat nicht funktioniert. Um deine Frage zu beantworten, das habe ich gar nicht gemacht. Es hat mich sehr...
Antworten Sie bitte auf meine Frage.
Es hat mich sehr... Ich kehre zurück zu den 35 Arten, Fragen auszuweichen. Es hat mich sehr irritiert zurückgelassen, sehr unbefriedigt zurückgelassen. Genau, unbefriedigt war das, glaube ich. Es war anstrengend. Es war anstrengend anzuschauen.
Interessant. Ich glaube, man muss an der Stelle auch noch einmal dazu sagen, dass wir dieses Interview nicht kritisieren, weil wir uns so ungemein für ZDF-Sommerinterviews oder Robert Habeck oder Frau Banerjee interessieren, sondern weil wir glauben, dass da etwas evident wird, was ein größeres Problem ist, was wir in den letzten Wochen auch schon besprochen haben. Und was mitentscheidend sein könnte, zumindest für den Klimadiskurs, wenn nicht sogar für den gesamten Kampf gegen den Klimawandel, nämlich eine andere Art, dieses Thema anzupacken, als es jetzt gerade angepackt wird. So, Klammer auf, Klammer zu. Du hast eben schon die Ausrichtung der Fragen, zumindest in deiner Interpretation, der ich weitestgehend folgen würde, als das, was die Leute von einem Spitzenpolitiker wissen wollen, was man abgeklopft haben will, formuliert. Und das ist, glaube ich, schon der erste sehr, sehr wichtige Punkt oder vielleicht schon der Kernpunkt, weil, nochmal Klammer auf, wie oft eine Interviewerin einen Spitzenpolitiker unterbricht, zum Beispiel, was viele Leute gestört hat, ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das ist eine Geschmacksfrage, das kommt auch darauf an, wie man selber kommuniziert, wie oft man selber unterbricht, wie oft man unterbrochen wird, kann man so oder so lösen. Finde ich in Ordnung, wenn jemand da ein bisschen schärfer ist. Aber die Tatsache, dass offensichtlich in der Bewertung der Wichtigkeit an Themen, die man an einen Robert Habeck als grünen Co-Vorsitzenden heranträgt, die genau, ziemlich genau die ersten 10 Minuten sich um die grüne Partei, den grünen Wahlkampf, personifiziert durch Annalena Baerbock, das Debakel im Saarland, wo sie keine Liste aufstellen durften und ihnen also Stimmenflöten gegangen sind, Umfragewerte und seine eigene Ambition, seine eigene Rolle darin, dass er vielleicht Kanzlerkandidat gerne geworden wäre. Wenn also die Annahme ist, dass die Leute dort draußen, was ja die eine Interpretationsmöglichkeit ist, das vornehmlich interessiert von einem grünen Vorsitzenden. So, das können wir einmal kurz festhalten. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich objektive Relevanzkriterien, wie wir sie hier jetzt zuletzt immer wieder besprochen haben, dass man sagt, das ist journalistisch wichtig. Das ist für den Fortgang dieses Wahlkampfs, für den Fortgang der Bundesrepublik groß gefasst, einfach sehr wichtig und sollte jedem Einzelnen wichtig sein, auch wenn er es vielleicht nicht so formulieren kann. Und ich glaube, bei beiden Prämissen ist die Antwort, 10 Minuten über die Grünen zu reden, die falsche. Und das passiert ja nicht aus einem Affekt heraus. Auf einmal sitzt da Robert Habeck zwischen diesen ganzen Möwen und dann fängt man an, sondern das überlegt man sich ja vorher. Und da muss man, glaube ich, an der Stelle einmal kontextualisieren und dann komme, damit möchte ich dann auch sofort konstruktiv werden. In einer Woche oder in einem Monat oder in Zeiten, in denen sowohl weltweit in den Nachrichten sowohl, aber auch ganz handfest in Deutschland mit der größten Flutkatastrophe, glaube ich, die diese Nation gesehen hat bisher, wie noch nie die zumindest eine Auswirkung des menschengemachten Klimawandels an uns herantritt. Leute in Urlaubsländern fliehen müssen vor Feuer und Menschen in Deutschland ertrinken in Fluten und alles verlieren. Und auf der eher wissenschaftlichen Metaebene mit dem IPCC-Bericht und anderen Berichten, wie der zum Golfstrom, diese eine existenzielle Krise der Menschheit so nah an uns heranrückt, sowohl ganz persönlich als auch auf einer Medienagenda, dann muss dieses Thema vorangestellt werden. Mhm. Und dass ein Robert Habeck auf Fragen nach den Grünen, nach dem Saarland, die für sich vielleicht ihre Existenzberechtigung haben, immer wieder versucht, in Richtung Klimakrise abzubiegen, finde ich, zeigt ja schon, wie du gerade gesagt hast, die Diskrepanz zwischen diesen zwei Ansätzen, und zwar die himmelschreiende Diskrepanz. Und das war das, was mich so getriggert hat. Man kann natürlich ein Interview so oder so gewichten, man kann es in dem oder dem Stil führen, aber das Wohl und Wehe der Grünen Partei interessiert mich als Bürger dieses Landes wirklich an Stelle Nummer 17. Mhm. Weil die Probleme einfach so, so viel größer sind. Und die Argumentation, die Frau Banerjee später auch in ihrem Twitter-Thread gefahren hat, dass ja, wenn man diese existenziellen Weltrettungsprobleme den Grünen anvertrauen soll, man erstmal wissen muss, ob sie das organisatorisch hinkriegen, finde ich ehrlich gesagt nicht haltbar. Und wenn, müsste ich ja erstmal die existenziellen Krisen adressieren, um dann, nachdem ich 3, 5, 10 Minuten darüber gesprochen habe, wie diese Welt gerade kaputt geht und was ein Robert Habeck dagegen tun möchte, wenn wir ihn lassen, um dann zu fragen, naja, jetzt haben sie uns alles wunderbar erklärt, wir haben kritisch nachgefragt, aber kriegen sie es überhaupt organisiert? Mhm. Das muss doch die Gewichtung sein. Ich glaube, dass dieses 90-10-Verhältnis so auf den Kopf gestellt wurde, hat sehr viele Leute verärgert. Insofern, um es nochmal konstruktiv zu formulieren, hätte ich unbedingt, und zwar mit ihm und mit jedem anderen Spitzenpolitiker, der in diesen Zeiten in so einem 20-minütigen Interview sitzt, zuerst die Substanz seiner Pläne gegen die Klimakrise diskutiert, in allen Verästelungen. Da gibt es ja viele, also Landwirtschaftspolitik, Finanzpolitik, was kurz zur Sprache kam, die soziale Abfederung, ehrlich gesagt auch Diplomatie. Was machen Sie denn, Herr Habeck? Vielleicht sind Sie bald Außenminister. Was machen Sie denn, wenn die Chinesen, die Russen, wie es immer so schön zitiert wird, nicht mitmachen? Wie kriegen Sie denn dazu? Also da kann man ja auch einen Grünen-Vorsitzenden sehr, sehr kritisch fragen, weil auch die Grünen nicht auf alles eine Antwort haben, auch wenn es vielleicht in Anführungsstrichen ihr Thema ist. Um dann hinterher zu sagen, und jetzt zeigen Sie mir mal, wie Ihre Partei eigentlich aufgestellt ist dafür.
Ja, ich glaube, da gab es ein paar Übersetzungsfehler oder Konfusionen, weil du adressierst richtigerweise natürlich die Hierarchie der Bedeutsamkeiten, die man durch eine Dramaturgie der Fragen herstellt. Du sagst die wichtigsten Fragen zuerst und dann schaut man überhaupt eher so aus, wie soll ich sagen, globaler Sicht so operationale Kleinigkeiten, die dann auf nationalen Kleinigkeiten wirklich in Anführungszeichen.
Ein kurzer Einschub. Ja, richtig, Wichtigkeit, aber auch Aktualität der Nachrichtenlage, weil die Nachrichten voll waren mit diesem Thema.
Ja, publizistische Brisanz und Relevanz auf jeden Fall. Jetzt könnte natürlich jemand gegenargumentieren und sagen, es ging weil das ist die Einstiegsfrage gewesen. Es geht ja vornehmlich, sprechen wir gerade über die ersten 3, 4 Minuten, die in Anbetracht der Weltlage eben fast belanglos wirken oder trivial wirkten. Ein politischer Journalist könnte jetzt natürlich sagen, ich muss erstmal die bisschen anstrengenden Fragen, die vielleicht den Kandidaten auch aus dem Konzept, aus einer eigenen theoretischen Komfortzone herausbringen könnten, stellen. Und dann gehe ich zu den, als sozusagen Eisbrecher oder als Kandidatenbrecher in dem Moment. Und dann gehe ich zu den Themen über, von denen ich weiß, dass er firm in diesen Themen ist. Das hat aber ich teile das nicht, meine nur, das ist so eine dramaturgische Überlegung, die Journalisten durchaus haben können. Die sagen dann, wir fangen jetzt mit dem Problem an und dann gehen wir zu dem Thema Klima, da sind sie ja sattelfest. Auch wenn es eben gerade quasi negativ konnotiert ist. Das funktioniert für mich aber auch deshalb nicht, weil erstens ist, schon mehrmals besprochen, kein rein parteiprogrammatisches Thema ist, sondern ein universelles oder globales Thema, so wie es einfach das richtige Leben, das gute Leben insgesamt darstellt. Also es ist nicht das Alleinstellungsmerkmal der Grünen, auch wenn sie da natürlich thematisch besser oder programmatisch besser aufgestellt sind. Aber man darf nicht in die Falle tappen, dann als Journalistin zu sagen, okay, ich versuche Klimathemen eher zu vermeiden, weil die Partei ist fast zu gut darin und dementsprechend halte ich mich demonstrativ fern von diesen Themen, weil, wie gesagt, hier eine Assoziation hergestellt wird zwischen reiner Parteipolitik und dem Thema Klima und das ist längst obsolet. Und ich hatte den Eindruck, dass wir an dem Punkt schon längst sind. Also dass wir nicht mehr sagen, wenn über Klima gesprochen wird, dass das nach wie vor der grünen Agenda hilft oder dass das nach wie vor eine Parteilichkeit oder eine mangelnde Neutralität an den Tag legen würde. Dafür ist das Thema viel zu groß. Der zweite Übersetzungsfehler, meine, oder die Konfusion, ich will es auch gar nicht Fehler nennen, sondern es ist meine Einschätzung, ist die Qualität, die politische Qualität und die Kompetenz einer Partei festzumachen an Verwaltungsmomenten. Also zu übersetzen, hier habt ihr eine Verwaltung, die nicht funktioniert, irgendwelche operationalen Probleme funktionieren nicht, Bürokratie, Listenplätze. Und das belegt, dass ihr die größeren Themen gar nicht leisten könntet. Wo doch gerade diese Partei auf eine sehr lange Tradition des Klimaschutzes zurückblickt. Also es ist sozusagen die Partei, die am meisten bewiesen hat, über einen sehr langen Zeitraum, dass sie genau für dieses betreffende Thema sehr, sehr kompetent, sehr qualifiziert und wief sind, was das angeht. Und dann dieses Listenhickhack als Übersetzung einer mangelnden Kompetenz gerade im Bereich Klima lesen zu wollen, halte ich für einen gelinden, leichten Strohmann oder ein seltsames Ausweichmanöver. Und dementsprechend bin ich bei dir, wenn du sagst, einfach in der Dramaturgie muss man natürlich mit dem brisantesten, mit dem relevantesten Thema aufwarten, zumal eben das gar nicht so viel mit der Parteipolitik zu tun haben müsste, wie unterstellt wird in der journalistischen Konstellation. Ergab das Sinn?
Mhm. Ja, das okay. Ergibt sehr viel Sinn. Vielen Dank. Und ich hänge auch gar nicht so dran an der Reihenfolge. Natürlich kann man vorne als Prolog etwas anderes fragen, aber der Schwerpunkt muss klar sein, weil, und da bewegen wir uns vielleicht zum ersten Mal von diesem Interview weg, die Menschen zu Hause durch dieses Agenda-Setting schon auch ihre Weltsicht und ihre eigene Agenda folgen lassen. Und wenn ich zu Hause sitze und es kommt am Sonntagabend ein 20-minütiges Interview mit einem Spitzenpolitiker und die ersten 10 Minuten drehen sich um dessen Partei und um Wettkämpfe, dann bekomme ich den Eindruck, dass das Wichtigste in der Welt ist. Mhm. Wir wollen nicht zu mediendeterministisch sein, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht stimmt und dass das der falsche Wert ist, der kommuniziert wird. Zu dem, was du gerade gesagt hast, man muss dabei nochmal festhalten, dass bei Minute 7 und 30 Sekunden er gefragt wird, wörtlich, wie fühlt sich das an, der Frau, der sie unterlegen sind, beim Scheitern zuzusehen? Mhm. Was ich finde, was auch als Frage inakzeptabel ist, was soll er darauf antworten? Die Frage nach seinen Gefühlen interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht, wie Robert Habeck sich fühlt und glaube ich auch viele Leute in diesem Land nicht, zu Recht auch. Zweitens sind da gleich zwei Annahmen drin, die nicht stimmen, nämlich unterlegen und scheitern. Das ist beides, glaube ich, nicht ganz richtig. Und auch es geht weiter bis Minute 10, wo gefragt wird, warum nicht er Kanzlerkandidat ist. Also das ist schon nicht nur Eisbrecher, sondern das ist die erste Hälfte des Interviews, die reiner, wie man sagt, Horse-Race-Journalismus ist. Also Sportberichterstattung, reine Rivalität und Wettbewerb. Wer hat mehr Umfragen, wer hat mehr Chancen, wer hat bei den Ränkespielen und in der Öffentlichkeit besser gepunktet? Politik als Wettkampf. Das nennt man auch postpolitisch. Es geht nicht mehr darum, was ein Politiker für die Gemeinschaft tun kann, die ihn gewählt hat, sondern was er für sich selbst tut. Um dorthin zu kommen. Und in dem Fall ging es auch, ehrlich gesagt, sehr viel um Annalena Baerbock und sehr wenig um Robert Habeck. Und wenn es wirklich so interessant wäre, ob eine Partei gut organisiert ist, dann müsste man ja jedes Interview mit der Union, beziehungsweise überall, wo die CSU dazugehört, hinsichtlich Andi Scheuer schallend lachend beginnen. Also in der Skala, sie haben ihre eigene Liste im Saarland nicht hingekriegt und Autobahnmaut. So, um auch da mal die Verhältnisse klar zu machen. Aber wenn man nah genug ranzoomt, bekommt man natürlich den Eindruck, das wäre relevant. Und was mich dann wiederum auch so ärgert, und dann versuche ich wieder konstruktiv zu werden, ist, wenn Fragen in andere, also Fragen, die so aussehen, als hätten sie mit der Klimakrise zu tun, nämlich zum Beispiel als Robert Habeck, der, glaube ich, da als sehr kompetent gilt, nach Finanzpolitik gefragt wird. Und er im Sinne eines Green New Deals, auch das, was Biden in den USA macht, sagt, wir müssen uns Geld leihen, es gibt Negativzinsen, es kostet gerade nichts, es ist gut für uns und das investieren wir in tangible goods, also in Güter und legen uns darauf fest und dadurch schaffen wir die Transformation. So, das ist ein Plan, um der Klimakrise zu begegnen, dem man nicht zustimmen muss. Über den kann man diskutieren. Nur ist die Nachfrage dann, was dann mit der schwarzen Null wäre und mit der Schuldenbremse, eben wieder ein Zeichen dafür, dass die Klimakrise nur gehebelt wird für andere Probleme in diesem Gespräch. Und es muss andersrum sein. Ziel des Vektors muss eigentlich immer die Klimakrise sein. Weil, das haben wir letzte Woche schon besprochen, alles andere keinen Sinn mehr gibt. Und auch da kann man einen Grünen-Vorsitzenden sehr kritisch anpacken. Zum Beispiel die Frage, was er einem 18-Jährigen sagt, der sagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das dauert alles zu lange, was ihr hier wollt. Es gibt ja die Abspaltung der sogenannten Klimaliste. Es gibt viele Leute, denen das grüne Programm nicht weit genug geht. Fridays for Future sagt bei jeder Gelegenheit, das ist auch nicht auf dem 1,5-Grad-Ziel, dem sogenannten, was schon eine mittlere Katastrophe ist. Also man könnte auch, selbst wenn man sagt, das ist ihr eines Thema, in dem sie so stark sind, wo ich dir zustimmen würde, was die falsche Sichtweise ist, Klammer auf, Klammer zu, selbst da könnte man sie kritisch befragen. Und das hat Frau Banerjee ja auch in ihrem Twitter-Thread dann angegeben, die rhetorische Frage, sollen wir jetzt nur noch über ein großes Thema reden, was nie jemand behauptet hat und, glaube ich, auch niemand, der bei Verstand ist, fordert. Nein, aber dieses eine große Thema ist kein Thema, sondern es ist die Grundlage, die Mutter und der Endpunkt all unserer Probleme. Und ich glaube tatsächlich, nicht erst seit diesem Interview, aber mit diesem Interview, ich glaube nicht, dass jemand absichtlich einen Journalismus macht, der nicht zielführend ist oder der die falschen Prioritäten setzt. Ich glaube, dass in ganz, ganz, ganz vielen Redaktionen noch nicht die Größe und Dringlichkeit dieses Problems wirklich durchgeschlagen hat. Sonst würde man jeden einzelnen Politiker dieser Welt nur noch fragen, was er gegen die Klimakrise tut.
Ja. Ich hatte es ja in unserem Gespräch mit einem Kometen verglichen. Also, dass man das eigentlich denken müsste wie ein Komet, der nächste Woche einschlägt. Oder
Asteroid, Samira, Asteroid.
Ach, Verzeihung jetzt.
Oder?
Ja, du hast recht.
Ich habe es doch gerade von dir gelernt.
Ja, der spezifisch JN2009, der im Mai, am 6. Mai sehr nah an der Erde, sehr, sehr nah an der Erde vorbeifliegt, ist tatsächlich ein Asteroid. Genau. Aber es könnte eben auch ein Komet sein in dem Gedankenexperiment. Und es würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, nein, wir sprechen jetzt nicht nur die ganze Zeit über den Kometen, der gleich auf die Erde einschlagen wird. Oder das wäre zu parteipolitisch unneutral oder zu parteiergreifend, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, weil sich vielleicht ein paar mehr in einer Partei gut mit Kometen auskennen. Das würden wir nicht machen. Wir machen das aber tatsächlich nach wie vor beim klimapolitischen Diskurs. Und das, also, ist für mich auch ein Beleg, dass also offenbar eben diese Dringlichkeit, diese Notwendigkeit noch nicht, auch übrigens, Klammer auf, der Umgang jetzt mit dem Bericht, mit dem IPCC-Bericht, Klammer zu, ist mir immer noch zu leise und immer noch zu wenig. Natürlich gab es eine Abdeckung, also gar keine Frage, aber vielleicht bin ich da auch zu sehr im Skandalmodus innerlich. Wir hatten auch letzte Woche darüber gesprochen, wir brauchen mehr Boulevard in der Klimakrisenkommunikation. Aber mir fehlt die Empörung. Mir fehlt wirklich die Empörung, die wir in anderen Sachverhalten viel lauter, viel entschlossener, viel stärker und sichtbarer hatten. Aber wie gesagt, das war jetzt nur als Fußnote. Ich glaube, interessant ist speziell bei den Sommerinterviews, was die thematische Verwaltung angeht und die Projektion dessen, was geglaubt wird, was das Publikum sehen und hören möchte, was wichtig ist für die Zuschauer. Und ich möchte ein konkretes Beispiel aus 2018 heranziehen, wo der einfache Dienst eben die thematische Analyse gemacht hat der Sommerinterviews, die geführt worden sind und welche Themen besprochen worden sind. Und willst du wagen zu raten, was das 2018 das meistbesprochenste Thema war, was 29% der gesamten Sommerinterviews vereinnahmt hat?
Migration/Geflüchtete?
Exakt, genau. Es ging 1 Stunde und 18 Minuten insgesamt in allen Sommerinterviews um Asyl, Flucht und Migration. Und dem gegenüber als Vergleich zum Beispiel Gesundheit und Pflege. Magst du mal raten, wie viele Sekunden, Entschuldigung, ich habe es jetzt schon weggegeben, wie viel Zeit dort investiert worden ist?
7.
Es waren immerhin ganze 26 Sekunden.
Wie konnte das passieren?
Also, Bildung war noch weniger und Familienpolitik mit 12 Sekunden fand einfach nicht statt. Und das sind aber alles erwiesenermaßen empirisch erhoben Themen, die die BürgerInnen interessiert. Also gerade Gesundheit und Pflege und Bildung und Familienpolitik. Es wurde aber eben ein falscher Schwerpunkt gesetzt und ich habe die These oder vielleicht die Erklärung, dass das jetzt vermieden werden soll, dass tatsächlich ausgeglichener über allgemeine Sachen gesprochen werden soll. Das führt aber dazu, Moment, ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Es führt aber vor allem dazu, dass genau über die unwichtigsten Aspekte des Wahlkampfes gesprochen wird, nämlich nicht die inhaltlichen Positionen, die wir durchaus abklopfen könnten, sondern, wie du es genannt hast, Horse Race Wahlkampf. Nee, Horse Race Journalism, der einfach wie eine Sportberichterstattung den Wahlkampf abbildet. Und das Problem hierbei ist ja die Überschneidung. Also du erwartest ja von den Kandidaten, dass sie sowohl über den aktuellen Kampf sprechen, als auch über die Ziele, die sie verfolgen werden, wenn sie später an der Macht sind. Das heißt, sie müssen die ganze Zeit als eigene Sportkommentatoren, als Kommentatoren der Rivalen fungieren und dann noch als Sportler selbst. Und das liegt natürlich in der Natur der Sache, die Rollen, die politische Akteure ausfüllen müssen. Aber es wird auch durch die Form speziell des Sommerinterviews mit befeuert. Und ich glaube, da ist eben eine ganz große Chance, wenn man ab jetzt auf alle Fragen verzichtet, die in irgendeiner Form, glauben Sie, Sie haben besser performt als der andere Kandidat? Inwiefern glauben Sie, dass Sie besser sind als der andere Kandidat auf Performance-Ebene im Wahlkampf, nicht auf inhaltlicher Ebene? Das kann man durchaus vergleichen. Das macht ja auch absolut Sinn zu sagen, wir haben das bessere Klimaprogramm oder wir haben die bessere Familienpolitik. Man hat es bei Lanz auch ganz gut beobachten können, das gegeneinander Ausspielen zwischen Söder und Laschet, wo es dann immer darum ging, wer hat die lustigeren Takes gehabt in der Sendung? Wer hat sich besser bewährt im Interview und Gespräch? Und das führt zu einer ganz seltsamen Kompetitivität, die leer ist. Das ist Kitsch. Das ist im Grunde genommen Wahlkampf-Kitsch, auf den man sich aber zurückberuft, weil er irgendwie von Weitem betrachtet unterhaltsam anmutet und man das Gefühl hat, es passiert was, aber es ist nur die Illusion von Inhalt, von politischem Inhalt.
Es ist Folklore, die, glaube ich, auch über Jahre und Jahrzehnte natürlich in das ureigene System der Politik zurückwirkt, weil sich in dieser Wettkampfsituation um die beste Rhetorik, die beste Selbstdarstellung natürlich auch eine bestimmte Sorte PolitikerInnen durchsetzt. Und ich glaube, wir haben gerade jetzt im Spitzenpersonal einige, die das sehr gut können, die da wenig Fehler machen, die sich selbst immer in ein gutes Licht rücken, die aber das, was ein Politiker eigentlich tun sollte, nämlich gestalten und organisieren, wahrscheinlich weniger gut sind. Also das ist, glaube ich, wird oft vergessen, wie sehr eben diese Olympiade der Politikdarsteller eben auch formt, wie die trainieren und worauf die sich konzentrieren, weil sie schon wissen, dass eben genau diese Wettkampffragen kommen. So, und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, nochmal differenzieren. Natürlich hat es eine Legitimation, um noch ein letztes Mal zu dem Interview zurückzukommen, eine Partei zu fragen, wie Pannen passieren können. Und das will ich gar nicht abstreiten. Und wenn wirklich etwas schief geht, real in einem Bereich, der die WählerInnen auch betrifft, weil jetzt im Saarland die Menschen die Grünen nicht wählen können, das wird real auf dem Stimmzettel. Da muss man natürlich drüber reden. Wie gesagt, in der richtigen Gewichtung. Eine andere Sache sind, und das muss man sich, glaube ich, nochmal vergegenwärtigen, sind Umfragen. Umfragen werden heute von konkurrierenden Meinungsforschungsinstituten schon lange vor der Wahl inflationär durchgeführt. Meistens im Auftrag von Magazinen, Zeitungen, sonstigen Medienunternehmen, wie auch immer. Das heißt, das sind bezahlte Dienstleistungen. Und eine Umfrage, wie die gute alte Frage, wen würden Sie am Sonntag wählen? Auf die dann allermeistens Bezug genommen wird, beziehungsweise wen würden Sie zum Beispiel gerne als KanzlerInnen sehen, also das gleiche personifiziert, über die in diesem Interview auch viel geredet wurde und die ja immer wieder Vorlage sind für große Analysen und Texte, braucht in Deutschland, du weißt es vielleicht besser als ich, wie viele tausend Menschen, die teilnehmen, um als repräsentativ zu gelten und veröffentlicht zu werden? Ein paar tausend.
Für eine strukturgleiche Empirie eigentlich sogar fast ein bisschen weniger, aber ja, also im vierstelligen Bereich, also, ja.
Wenn ich jetzt 2.000, 3.000 Deutsche anrufe und die sagen mir, beantworten diese Frage, dann könnte es schon irgendwo erscheinen. So. Und da ändern sich ja dann gerne mal 1, 2, 3 Prozentpunkte. So, während nach der Flut CDU, Union verloren, SPD gewonnen, Grüne ungefähr gleich geblieben. So ist natürlich eine interessante Gemengelage, wo ein paar Prozentpunkte schon was ausmachen. Das muss man sich aber nochmal vergegenwärtigen, ist rein virtuell. Das bedeutet ja nicht, dass die Kräfteverhältnisse wirklich so sind. Das bedeutet nichts. Eine Umfrage ist nichts. Die sind labil, das sind Momentaufnahmen. Es ist 2 Monate vor der Wahl. Ob es jetzt 6 Monate oder 2 Wochen davor ist, ist völlig egal. Da wurden einfach 2000 Menschen angerufen und haben eine Antwort abgegeben. Mehr Nachrichtenwert hat das nicht. Und natürlich kann man mal eine besonders drastisch ausgefallene Umfrage oder eine Umfrage mit einem gewissen Nachrichtenwert, dass zum Beispiel eine Person viel beliebter ist als eine andere, kann man in die Analyse einbauen oder kann sie auch in eine Frage einbauen oder kann sie als journalistisches Druckmittel benutzen, wenn zum Beispiel ein Robert Habeck der Frage ausweicht, um dann nochmal zu sagen, schauen Sie, aber die Leute sagen das in den Umfragen. Aber das kann niemals Kern und Substanz der Berichterstattung sein, weil es nicht existiert. Es gibt es einfach nicht. Wie du gerade sagtest, es ist ein reines Pseudo-Ereignis, so eine Umfrage. Und absurderweise verläuft ein Großteil der Politikberichterstattung exakt entlang dieses Nichts und nicht entlang der Dinge, die wirklich in der Welt passieren. So heute Morgen wieder Bilder aus Sibirien, wo Waldbrände sind, die größer, um ein Vielfaches größer sind als alle anderen Waldbrände auf der Welt. Findet sowas in den Sommerinterviews statt? Da passieren physikalische Prozesse, die für die Welt von Interesse sind. Und auf der anderen Seite sagen 2000 Leute am Telefon ja oder nein. Was ist wichtig? Und wir haben, glaube ich, in dieser supermedialisierten Politikverarbeitung den Blick verloren dafür, was echte Ereignisse sind und was wir eigentlich erfinden, um darüber reden zu können.
Das ist eine interessante These, weil ich mich frage, wie man die Arbeit des Journalisten da drin verortet. Weil, also wir haben reale Ereignisse, die irgendeine Handlung einfordern oder ein Verhalten. Wir haben politische Akteure oder das politische System, was auf der Ebene der Interessensverwaltung einerseits operieren muss, weil demokratisch legitimiert und gewählt und gleichzeitig aber Maßnahmen ergreifen muss, in welcher Form auch immer, um sich zur Wirklichkeit zu verhalten. Und wir haben die Medien, JournalistInnen, BerichterstatterInnen, die Arbeit diese performative Arbeit oder diese Entscheidungsarbeit ja in irgendeiner Form abbilden muss. So, wo ist der Moment, ab wann zum Beispiel eine Äußerung, was man vorhat zu tun, was man gedenkt zu tun, die noch nicht abgeglichen werden kann mit einer unmittelbaren Handlung? Wo ist der Moment, wo wir noch in der Fiktion sind, also wo wir noch im berichterstatterischen Kitsch der Darstellung oder des Wunsches, irgendwelche Inhalte zu produzieren und zu präsentieren? Und wo sind wir wirklich in der berechtigten und substanziellen Abbildung dessen, was im politischen Apparat überhaupt passiert? Also, und da hadere ich manchmal noch. Also es fängt ja an mit insgesamt die Form von Pressekonferenzen oder das Formen von Pressemitteilungen darüber, dass jemand etwas gesagt hat, was er vorhabe zu tun, was ja auch schon bereits als Meldung durchgeht. Oder eben alle, ja, diese profanen Aspekte, die tatsächlich jetzt den Wahlkampf irgendwie auf Zahlenebene, wie du es gerade super ausgearbeitet hast, stattfinden lassen, weil es einfach reine Fiktion erstmal ist. Also es operiert auf reinen Mutmaßungen, Annahmen, Hoffnungen, Projektionen. Aber es geht nur darum, erstmal einen Inhalt zu produzieren, die Illusion einer Information zu präsentieren und uns damit in irgendeiner Form dann zu beschäftigen, bis wir tatsächlich valide Fakten haben oder Handlungen, die dann abgebildet werden können. Journalisten sind dann in meinem Kopf immer manchmal gute Magier, die eine Wirklichkeit erzeugen und manchmal Leute, die mit sehr, sehr viel Nebel versuchen, irgendwas zu produzieren aus dem Nichts, was aber nicht produzierbar ist, wofür sie aber an und für sich nichts können, weil das politische System das mit unterbedingt und der Zusammenhang mit Medien.
Fairerweise kann man, glaube ich, sagen, dass PolitikjournalistInnen sagen würden, das eine bedingt das andere. Also die Frage, ob ein Politiker oder eine Politikerin die politische Macht bekommt, die Legitimierung durch die WählerInnen, um dann das zu tun, was angesichts der Krisen der Welt wichtig ist oder falsch oder richtig oder wie immer. Deswegen diskutiert man das so heftig. Deswegen diskutiert man Umfragen, um zu sagen, alles, was sie uns hier verkaufen wollen an Programm, dürfen sie es überhaupt eines Tages umsetzen? Und dieses Dürfen bildet sich ab in Wahrscheinlichkeiten, in Umfragen. Ich glaube nur, dass da das Verhältnis gekippt ist, weil das natürlich interessant ist, ob jemand für seine mehr oder weniger progressiven oder mutigen oder vielleicht auch eher rückwärtsgewandten Ideen überhaupt Unterstützung bekommt. Das kann und muss man natürlich diskutieren am Wahltag. Mhm. Dann finde ich es völlig legitim zu sagen, naja, jetzt haben sie ja dieses Ergebnis, sie haben die Mehrheit bekommen oder sie haben die Mehrheit nicht bekommen. Warum nicht? Und was bedeutet das jetzt? Und was können sie damit wirklich tun? An jedem Zeitpunkt vorher wäre ich da mit der Dosis extrem vorsichtig, weil natürlich auch das wieder rückwirkt, nicht nur auf die PolitikerInnen, sondern auch auf die WählerInnen, die ja dann das Gefühl haben, eine Wahl ist nur dazu da, um Umfragen, die vorher diskutiert wurden, in die Realität umzusetzen oder um zu ändern. Mhm. Und das stimmt ja nicht. Mhm. Und eine Wahl ist ja dazu da, um zu entscheiden, welche Maßnahmen stattfinden sollen in der Zukunft. Mhm. Und das sieht auf den ersten Moment gar nicht so verschieden aus, ist aber ein riesiger, extrem wichtiger Unterschied. Und der wäre auch so wichtig. In dem Moment, wo die ganze Menschheit vor einer existenziellen Krise steht, finde ich es noch wichtiger zu schauen, was ist davon real und zu welchem Zeitpunkt spricht man über was.
Deine Ausführungen, das fühlt sich an, als ginge man eben von einem Ideal, einem demokratischen Ideal aus oder von einem Bewusstsein zumindest darüber, politische Akteure, auch mediale Akteure, wie sie mit der Verantwortung umgehen, die sie haben in Bezug im demokratischen Reich, also mit der Verwaltung von Macht und mit der Verwaltung von Abbildung. Wie gehen wir mit jeder Form von Opportunismus um oder von Ausnutzen dieses Systems, von Populismus zum Beispiel, welches diese Dynamiken eben ausnutzen möchte, sei es eben die Prognosen, sei es so ein Sommerinterview, um sich populistisch aufzustellen, sei es das Schaffen von Pseudo-Ereignissen, die extra laute Empörung oder sei es vielleicht bei der Union ein bisschen sichtbar, ein klimapolitischer Opportunismus, der ja valide sein kann, weil es ja relevant und wichtig wäre, dass eben eine Partei, die dann ab Herbst sozusagen für uns Verantwortung übernehmen muss, mit durchaus interessiert ist an klimapolitischen Inhalten. Wie fusselt man das auseinander, dass das eine tatsächlich das ehre Ziel und der ernsthafte Anspruch ist, demokratisch zu handeln und das andere einfach Performance, Inszenierung, Schein ist, um zum Beispiel mehr Stimmen zu bekommen, um gewählt zu werden.
Und da hat man gerade, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei der Union sehr, sehr viel Material aus den vergangenen 16 Jahren, wo man ihnen Scheinheiligkeit oder Opportunismus nachweisen könnte oder sogar muss als Journalistin. Die ewigen Windräder von Armin Laschet zum Beispiel,
ja,
sich als Vorreiter zu geben und gleichzeitig den Windradausbau extrem zu erschweren. Das ist ja der Vorteil, den man hat, wenn man Leuten gegenüber sitzt, die schon einmal Macht hatten.
Mhm.
Ich finde, das ist gar nicht so schwer, warum sich, glaube ich, viele JournalistInnen mit den Grünen auch so schwer tun, abgesehen von dem Vorwurf linksgrün versiffter Rundfunk und so eine Überkompensation. Und zweitens, glaube ich, in Teilen gerade des öffentlich-rechtlichen Journalismus, was man auch so hört von KollegInnen, dass eine große Angst vor diesem Vorwurf herrscht und vor den WutbürgerInnen und vor den Online-KommentatorInnen und vor der nächsten Umweltsau und vor dem nächsten Shitstorm. Und man in vorauseilendem Gehorsam da auf gar keinen Fall sich angreifbar machen will. Und dazu kommt das Problem, dass die Grünen nicht an nicht so vielen Stellen schon beweisen konnten, mussten, was sie dann tun mit der Macht.
Mhm.
Wobei ich finde, das stimmt ja auch nur so halb, weil gerade Robert Habeck ja auch lange in Regierungsverantwortung war in Schleswig-Holstein und man vielleicht einfach nur ein bisschen tiefer graben muss oder genauer hinschauen muss, um auch ihm Widersprüche nachzuweisen und um ihm zum Beispiel aufzuzeigen, naja, sie hatten an der Stelle die Chance, dieses Programm durchzuführen und sie reden von der Weltkrise und da haben sie sich aber trotzdem verloren in Kompromissen. Warum sollte das auf Bundesebene anders sein? Das sind ja Hebel, die man nutzen kann.
Glaubst du, dass wir in Anbetracht der Weltlage die Art ändern sollten, wie wir generell politische Interviews führen?
Dieses Gespräch, liebe Samira, ist eine sehr gute Frage. Geht jetzt 43 Minuten und ich glaube, ich habe für nichts anderes plädiert. Es war eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, es lohnt sich sowohl intellektuell als auch medienethisch, aber auch ganz pragmatisch politisch, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, genau diese eingeübten Routinen, über die wir sprechen, zu hinterfragen und von der anderen Seite genauso scharf zu kritisieren in Ton, fairer und reflektierter und dialogoffener als die sogenannten WutbürgerInnen, die bei Facebook dann drunter schreiben, rot-grün versiffter Staatsfunk. Dann finde ich, und niemand von uns macht es Spaß, Leute in die Pfanne zu hauen oder so. Und ich glaube auch nicht, dass ich das besser könnte, deswegen auch der Disclaimer am Anfang. Aber ich glaube, man muss von der anderen Seite auch mal auf den nackten Kaiser hinweisen und sagen, die Welt brennt und wir reden 10 Minuten über Saarland, verkürzt gesagt. Also ja, wir müssen, glaube ich, diese Art von Interviews und ein Großteil der Berichterstattung über dieses Thema genau umkehren. Und es muss zum Zentrum werden. Und ich sehe natürlich die Dilemmata und ich sehe den Neutralitätsanspruch des Journalismus. Ich glaube, das müssen wir überhaupt nicht aufgeben, aber wir müssen es neu verhandeln und raus aus dieser defensiven Haltung, in der man natürlich nur alles falsch machen kann. Es ist auch undankbar. Wie siehst du es, Medienkritikerin?
Ich wäre zum Beispiel gegen Sommerinterviews generell. Also das ist, das ist so ein kleiner Aspekt.
Ja, wirklich, weil eigentlich sind doch 20 Minuten mit einem Politiker eigentlich doch noch eine gute Arena, oder nicht?
Ich glaub, sie scheitern manchmal an der DNA, die sie haben, oder an der historischen Form, aus der sie sich entwickelt hatten. Das war ja, Helmut Kohl hatte das erste Sommerinterview sehr erfolgreich gegeben. Und es war aber homestoryhaft. Es hatte so eine Bonner Terrassenhaftigkeit. Es ging eher darum, so ein
Saumark,
plauschiges
Strickjacke.
Genau, so ein plauschiges Gespräch eben auch in so einem Urlaubsambiente herzustellen. Das ist ja so, dass die Wellness-Massage unter den politischen Interviews gewesen, sehr lange. Und das wurde sehr lange dann auch zum Vorwurf gemacht, weil nicht genügend kritisch nachgefragt worden ist. Zu lasch, zu weich, zu plauschig. Das war das, zu kuschelig. Und das ist dann umgeschwenkt tatsächlich in den Versuch, das zu kompensieren und zu konter zu karieren und besonders kritisch nachzufragen. Und jetzt sollen das die harten politischen Interviews werden. Und es funktioniert für mich nicht, das kritische, politische, harte Interview zu machen an einer Situation, die eigentlich die Inszenierung eines früheren Sommerinterviews darstellt, nämlich Urlaubsort und plauschig. Hinzu kommt auch der Aspekt, dass eben AfD-Mitglieder gefragt worden sind und sie dann plötzlich 20 Minuten Solo-Zeit haben, auf den Öffentlich-Rechtlichen ihre Inhalte, ihre populistischen Inhalte zu verbreiten. Und das ist ein Riesen, das halte ich für ein enormes Problem.
Ein anderes Problem als die Probleme, über die wir gesprochen haben, definitiv.
Ja, sorry, das war mehr auch als Fußnote und um es eins größer zu fassen. Ich glaube, insgesamt natürlich müssen wir unsere Art, publizistisch Themen zu priorisieren, überdenken, dürfen nicht in eben diese Nachrichtenwertschleifen, Nachrichtenwertfallen reintappen, wo wir das Gefühl haben, ein Thema, das alle beschäftigen könnte, ist irgendwie wichtiger als ein Thema, das global, aber abstrakt ist oder das mehr Zeit braucht, um verstanden zu werden. Und als zweiter Aspekt, ich glaube, während der Pandemie hat man festgestellt, wie sich die Gesprächskultur bei Lanz zum Beispiel auch verändert hat, was ich formal sehr spannend zu beobachten fand. Plötzlich, also wir hatten vor 1,5 Jahren, wenn ich noch erinnerst, war das immer einer mit einem Buch, ein Starlet, ein Bergsteiger und jemand, der im Dschungelcamp war oder so. Und da wurde sich dann auch sehr interessant, aber heterogen, aber auch zum Teil eben ein bisschen boulevardesker oder ein bisschen launiger ausgetauscht. Und jetzt haben wir wirklich manchmal ein Panel mit nur Experten oder nur ForscherInnen, Menschen, die sehr firm sind in dem Thema. Und das soll keine Abwertung oder Diskriminierung sein von jetzt VIPs oder Prominenten, die da einfach da sitzen, weil sie berühmt sind. Sondern es hatte einfach für mich eine neue Gesprächskultur aufgemacht. Das war wie früher Volker Panzers Nachtstudio oder so. Dass einfach 4 Experten zu einem Thema sich ausgetauscht haben. Ein Ethiker und eine Mikrobiologin und so weiter. Und das, die waren früher sonst immer in der Minderheit. Hatte ich den Eindruck. Man hatte dann eben noch die politische Figur und den Journalisten und so weiter. So, und das war pandemiebedingt. Es ergab sich aus der Krise das Bedürfnis nach Einordnung, nach Kompetenz, nach validen Fakten und nicht nur eben, ich als prominente Person sage, das ist meine Meinung, sondern wirklich eine professionelle, konzise Einordnung. Und ich wünschte mir, dass diese Entwicklung auch in anderen Medien, in anderen Interviewformen und anderen journalistischen Formen in Bezug auf eben die Klimakrise.
So eine gute Vorlage, liebe Samira, zu meiner letzten konstruktiven Anmerkung für das gelungenere Interview und gleichzeitig meinem Wunsch an alle dort draußen für die Sommerpause. Lasst uns mehr über das deutsche Moor reden. Diese Woche habe ich mit 38,5 Jahren zum ersten Mal davon gehört, dass die Austrocknung der deutschen Moore durch Klimawandel und Bewirtschaftung, Klammer auf, besser kenne ich mich nicht aus, Klammer zu, so viel CO2 emittiert wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Punkt. Wenn irgendwas jetzt an diesem Satz nicht ganz genau faktentreu war, dann nehmt es als Zeichen dafür, dass wir uns alle mehr um diese Fragen kümmern müssen, weil nämlich gute Frau Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin, sogenannte, verhindert hat, dass es in dieser Legislaturperiode ein im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD festgeschriebenes Moorschutzgesetz geben konnte, aufgrund von Lobbyinteressen. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, da kumuliert alles das, worüber wir gerade diskutieren. Dass dieses riesige existenzielle Problem eigentlich anfängt bei so etwas völlig banal profan um die Ecke liegenden wie dem deutschen Moor. Und dass es Lösungen gibt auf politischer Ebene, die so viel mehr bewirken, wie wenn in diesem Beispiel wir alle nicht mehr fliegen in Deutschland. Das könnten wir sozusagen wettmachen, indem wir da mehr Druck aufbauen und uns mehr informieren und weniger über Listen im Saarland und über Umfragen reden und viel mehr über das deutsche Moor. Und das wäre so eine tolle erste Frage gewesen an einen Politiker, der genau mit diesem Politikfeld in Schleswig-Holstein auch zu tun hatte. Und ihn da festzunageln, was er tun würde und warum es nicht schon längst passiert ist und warum es bisher nicht gemacht hat. Und gleichzeitig so ein guter Auftrag an uns alle, sich mehr um die deutschen Moore und vergleichbare Bereiche zu kümmern, wo wirklich diese Krise entschieden wird, wo wirklich etwas passieren muss und wo wir noch viel zu wenig davon wissen. In diesem Sinne wünsche ich mir für die kommenden Wochen, in denen wir nicht Piraten sind der Powerplay senden, dass ihr da draußen diese knappe Stunde eurer wertvollen Aufmerksamkeit dafür benutzt, euch genau in diese Themen einzufuchsen, damit ihr, wenn wir zurückkommen, schlauer seid als wir, was nicht so schwer ist, und vielleicht eine zumindest informationelle Selbstwirksamkeit entwickelt gegen diese verdammte Ohnmacht, die wir als erstes überkommen müssen.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Wie du das immer säuselst am Schluss, ist mir eine Ehre. Macht's gut, wir hören uns im September.
Habt einen schönen Sommer. Tschüss.
Hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit.